Es gibt ein paar Dinge, die nicht gut zusammenpassen. Zum Beispiel Kirschmarmelade und Thunfischsalat mit Zwiebeln. Oder auch Viren und Kreuzfahrtschiffe. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, aus gegebenem Anlass sprechen wir über Epidemien auf Kreuzfahrtschiffen, in diesem Jahr in der Hunter-Virus-Edition.
Ja, und in der kleinen Kreuzfahrtschiff-Edition, denn das ist ja noch einigermaßen glücklich gelaufen. Das war ein ganz kleines Schiff, die Hondius. Mhm. Und dort hat es eben nicht 8000 Passagiere, sondern 170, was die Sache ja dann doch ein bisschen leichter macht.
Also ein bisschen leichter, meinst du einfach nur, dass man jetzt potenziell Hunderte statt Tausende Infizierte hat? Ist das, was du mit leichter meinst?
Na, leichter ist es ja auch durch das Virus selber. Also normalerweise gibt es andere Infektionen, also Durchfallerkrankungen oder so. Das Hunter-Virus ist problematisch, weil es potenziell tödlich ist. Und das Hunter-Virus ist etwas unproblematischer, weil es nicht sehr infektiös ist.
Ah, okay.
Ne? Also insofern ist so etwas auf einem so kleinen Schiff dann im weitesten Sinne handelbar, wobei es 3 Tote gegeben hat. Ne? Also wir reden jetzt hier schon über keine Banalität. Es hat mehrere Erkrankte gegeben, es hat 3 Tote gegeben. Dieses Virus kann man sehr schwer bekämpfen.
Bevor wir noch weiter in das Virus einsteigen, sollten wir vielleicht sagen, wir nehmen die Folge auf am Mittag des 7. Mai, weil die Entwicklungen könnten ja weitergehen. Ich habe gerade gelesen, eine Flugbegleiterin, die möglicherweise mit jemandem vom Schiff Kontakt hatte, ist jetzt auch mit Verdacht auf Hunter-Virus in eine Klinik eingeliefert worden. Also in dem Thema steckt noch Zündstoff.
Lasst uns ganz kurz über die Situation reden. Also man stelle sich das vor, also du bist auf einem Kreuzfahrtschiff, also ganz teure Tour und ganz tolle Tour mit Antarktis und so, die starteten in Südamerika und hängen jetzt fest vor den Kapverden oder sind jetzt schon unterwegs auf die Kanaren. Also auf den Kapverden haben sie ein Anlandeverbot, das konnte man auch auf einem maritimen Tracker sehen. Und da steckten die fest oder stecken noch fest, dürfen dort nicht anlanden. Und sie haben jetzt aber die Erlaubnis auf, ich glaube, Teneriffa oder Gran Canaria, also wo sie große Krankenhäuser und eine wirklich sehr gute auch Infektionsmedizin haben, anzulanden. Vorher hat man mehrere Erkrankte ausgeflogen, ich glaube nach Südafrika. Bekannterweise war einer der Erkrankten auch der Schiffsarzt, was ein bisschen blöd ist, aber ich glaube, es sind jetzt andere an Bord, und zwar Spezialisten für Infektionskrankheiten, oder die sollen an Bord kommen. Und 2 Erkrankte hat man ausgeflogen und 2 Kontaktpersonen hat man ausgeflogen. Das ist jetzt der Ist-Zustand. Soweit ich weiß, gibt es jetzt keine im Moment Erkrankten, aber man weiß es nicht, weil das ist auch ein Nachteil dieses Virus. Die Inkubationszeit ist sehr, sehr lang. Also es kann 1 Woche bis 8 Wochen dauern, bis du merkst, dass du infiziert bist. Du kannst es vorher diagnostizieren, aber die Symptome sind vorher eben nicht da.
Das heißt, wenn man auf einem Kreuzfahrtschiff ist oder war, wo der Hunter-Virus festgestellt wurde, dann lässt man sich auf Verdacht natürlich auf Hunter-Virus testen. Aber wir sprechen gleich noch über die Symptome. Wenn man das irgendwo möglicherweise abbekommen hat, würde man vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, sich testen zu lassen. Eine der Verstorbenen, die hatte eben eine Begegnung mit dieser niederländischen Flugbegleiterin, die jetzt auch mit Symptomen im Amsterdamer Universitätsklinikum liegt. Aber jetzt lass uns über das Virus sprechen. Erstmal, was ist es überhaupt für eine Art Virus? Also wir haben ja über Coronaviren, ja, über SARS-Viren haben wir in den letzten Jahren viel gehört. Zu welcher netten kleinen Virusfamilie gehört denn das Hunter-Virus?
Also das Hunter-Virus, das ist ja die Familie. Das ist eine Krankheit, die eigentlich nicht sehr infektiös ist, wie schon erwähnt, weil sie nicht von Mensch zu Mensch übertragen wird. Eigentlich. Es gibt eine Einschränkung, aber eigentlich nicht von Mensch zu Mensch. Eigentlich wird sie übertragen von Nagetieren. Also meinetwegen Rötelmäuse sind, glaube ich, die Überträger in Deutschland. Es gibt das Hunter-Virus auch in Deutschland. Über Nagetiere, aber nicht direkt, sondern über trockenen Kot oder Urin. Und das atmen wir ein. Das heißt, die Risikosituation hier ist also nicht der enge Kontakt mit anderen Menschen, sondern wenn du einen alten Schuppen aufräumst, wenn du tatsächlich dort fegst, wenn du trocken staubsaugst oder solche Dinge, wenn du das aufwirbelst, kannst du diese Viren einatmen und dann kannst du diese Krankheit kriegen.
Das heißt, dass ich Katzen auf meinem Grundstück habe, ist eigentlich gut, weil die Katzen fressen hoffentlich die Mäuse, bevor sie dann irgendwie allzu viel irgendwo hinmachen können und ihre Hunter-Viren damit ablegen.
Genau.
Und ich habe selber auch recherchiert, Katzen können sich mit dem Virus infizieren, erkranken aber nicht daran, was natürlich sehr gut ist für die Katzen.
Genau. Also die problematische Seite, darüber reden wir gleich. Und warum dieses Virus jetzt möglicherweise auf dem Passagierschiff problematisch ist, darüber reden wir gleich. Aber es gibt in Deutschland wenige 100 Fälle pro Jahr oder sogar weniger. Ich habe verschiedene Zahlen gefunden. Das hängt von diesen Rötelmäusen ab. Ich hatte noch nie von Rötelmäusen gehört und deren Populationen. Die gehen manchmal rauf, manchmal runter. Dadurch wird es häufiger oder seltener. Es gibt das Hunter-Virus deswegen wohl in Hessen, Thüringen und auch in NRW. heißt es. Und es gibt es eben in diesen Situationen. Dieses Hunter-Virus ist nach menschlichem Ermessen nicht von Mensch zu Mensch übertragbar. Also du musst keine Angst vor Kontakt zu anderen Menschen haben, sondern nur von dem alten Schuppen oder Bauernhof oder wo auch immer, wo du dann eben Staub aufwirbelst beim Reinigen.
Kann aber jetzt ja nicht so ganz stimmen, sonst hätte sich ja eine Flugbegleiterin nicht bei einem erkrankten Passagier anstecken können.
Das ist sehr fein beobachtet. Und jetzt kommt eine Sache, weswegen das jetzt auch so große Wellen schlägt. Es sind ja nur, klingt jetzt grauenvoll, das stimmt ja nicht, aber es sind ja eben 3 Verstorbene und 2 Infizierte, Stand jetzt, und dann eben Kontaktpersonen, die sich vielleicht infiziert haben könnten. Die starteten aber in Südamerika. Und in Südamerika gibt es eben einen Stamm dieser Hunter-Viren, nämlich das Andes-Virus. Und genau dieses verhält sich anders und kann wohl, ich weiß nicht, ob im Regelfall oder in seltenen Fällen, aber dieses kann wohl tatsächlich von Mensch zu Mensch übertragen werden.
Okay, das ist also eine mutierte Form des Virus, so wie wir bei Corona auch verschiedene Varianten hatten.
Genau, würde ich so sagen. Aber jedenfalls eine, die in diesem Punkt anders ist. Hunter-Viren grundsätzlich gibt es halt. Es gibt sie in Deutschland, wie erwähnt, um das in Zahlen zu pressen. Es gibt eine zuverlässige Zählung sozusagen in den USA. Die haben 2022 gezählt, die kamen auf 864 Fälle seit 1993. Das ist jetzt natürlich eine Zahl, die ist sehr gering und viel geringer als diese mehreren hundert Fälle in Deutschland pro Jahr. Warum auch immer. Also insofern ist das etwas, was es schon lange gibt und was uns nicht beunruhigen würde. Aber jetzt passiert ja etwas Dummes. Jetzt kommt dieses Virus aus Südamerika auf dieses Kreuzfahrtschiff, wahrscheinlich dieses Virus. Also es kann auch ein anderes sein, aber wahrscheinlich dieses Virus. Und das kann eben von Mensch zu Mensch übertragen werden. Und deswegen sind im Moment alle sehr, sehr vorsichtig. Deswegen haben sie das Schiff vor den Kapverden nicht anlanden lassen. Deswegen hängen diese Passagiere wahrscheinlich alle in ihren Kabinen rum und kriegen das Essen vor die Tür gestellt, was ja auch keine schöne Situation ist. Ansonsten wäre es nicht so problematisch. Aber dieses ist eben das Problematische, weil es ist ausgerechnet dieses gefährlichere, potenziell infektiösere Virus, was hier die Probleme macht.
Und potenziell infektiöser heißt, kann zwischen Menschen übertragen werden. Aber du hast gesagt, grundsätzlich ist es ein nicht so infektiöses Virus. Gilt das denn immer noch? Also, dass wenn du 10 Leute hast, die Kontakt mit einem Erkrankten haben, dass, sagen wir mal, 9 eher nicht erkranken oder so, da kann man das nicht sagen?
Das kann ich nicht sagen. Aber zumindest gibt es die Möglichkeit. Also genau dieses Virus möchte man jetzt nicht weiter verbreiten. Zumal, wie gesagt, wenn du infiziert bist, kann sein, dass überhaupt nichts passiert. Es kann sein, dass du grippeartige Symptome kriegst, Fieber, Schmerzen, Kopfschmerzen, dass du möglicherweise später Atemprobleme kriegst und dass du dann möglicherweise Herzprobleme kriegst und ein Herz-Lungen-Versagen kriegst. Also es ist schon wirklich potenziell gefährlich. Übrigens in Klammern, wir haben ja mal am Rande dieses Hunter-Virus schon mal gestreift, in einer Folge, in der wir über den Tod von Gene Hackman gesprochen haben. Zur Erinnerung oder für die paar, die es nicht gehört haben sollten, Gene Hackman starb, hatte eine schwerste Demenz, wahrscheinlich Alzheimer, das weiß ich aber nicht, und war vollkommen unfähig, sich selber zu versorgen. Und er wurde versorgt von seiner Frau. Und seine Frau hatte diese Hunter-Virus-Infektion. Es wurde hinterher auch beschrieben, dass das Anwesen der beiden, die lebten sehr isoliert. Und das muss sehr heruntergekommen gewesen sein, weil sie wahrscheinlich dem auch nicht mehr gewachsen war. Also es gab dort wohl wirklich viele Nagetiere. Und sie hatte sich an dem Hunter-Virus infiziert und ist daran gestorben. Und er ist dann daran gestorben, dass sie ihn nicht mehr versorgen konnte. Also er konnte sich wahrscheinlich noch nicht mal mehr selber etwas zu trinken suchen und finden. Und das war eben ein Fall, wo dieses ja eben wirklich seltene Virus plötzlich in den Medien vorkam, weil es eben diese Frau getötet hatte, die eben auch keine Hilfe gesucht hatte offensichtlich und daran dann gestorben ist.
Jetzt ist die Frage, was macht das Virus im Körper? Die ersten Symptome, soweit ich weiß, sind ja sowas wie Husten, also Erkältungssymptome, wie fast immer. Gar nicht gut, weil es dann so harmlos wirkt. Aber dann, glaube ich, kann es sehr schnell aufs Herz-Kreislauf-System gehen, oder?
Anders gesagt, eine schwere Grippe kann das ja auch tun. Also von den Symptomen her kann man das nicht fein unterscheiden. Da gibt es keine Trennschärfe, aber es gibt natürlich Tests. Es gibt 2 Arten von Tests. Du kannst Antikörper nachweisen, also IgM-Antikörper für eine frische Infektion, IgG-Antikörper für eine ältere Infektion. Die musst du aber erstmal haben, diese Testkits. Und du kannst das Virus selber nachweisen, indem du eine PCR machst. Das ist eine Untersuchung, bei der du eben Partikel von einem spezifischen Virus nachweisen kannst.
PCR kennen wir ja auch noch alles aus der Corona-Zeit, Mann. So redest du hier nicht mit Amateuren.
Ja, ja, das Lustige ist, dass solche Dinge einem dann ja wirklich vertraut werden dadurch. Und schützen sollte man sich dann, wenn man beim Auswischen, beim Aufräumen eines alten Schuppens, trägst du dann eine N95-Maske. Wissen wir ja auch alle, was das ist.
Genau, ja.
Was du aber diffus nachweisen kannst, ist, wenn der Entzündungswert erhöht ist, wenn die Thrombose, die Blutplättchen erniedrigt sind, wenn du Eiweiß oder Blut im Urin hast, wie auch immer. Es gibt Nachweise, aber die hast du natürlich auf einem Kreuzfahrtschiff nicht. Also ein PCR werden die da kaum machen können. Und diese Tests werden sie auch kaum haben. Deswegen muss man dann eben Leute an Bord holen, die das können. Das Problem ist, wir können diese Krankheit nicht im Kern behandeln. Wir können sie nicht heilen. Wir können sie symptomatisch behandeln. Wir können sie mit Antivirenmedikamenten behandeln, aber die wirken nicht spezifisch gegen diese Viren. Aber sie können die Symptome lindern und wir können eben symptomatisch vorgehen. Also wenn Leute Nierenversagen kriegen, dann können wir natürlich sie an die Dialyse hängen, vorübergehen.
Es ist aber tatsächlich so, es gibt ja interessanterweise sogar Hunter-Virus-Schnelltest-Kits. Die sind auch gar nicht so teuer. Also ich habe gerade gesehen, 137 Euro für 20 Tests.
Liebe Hörerinnen und Hörer, also wir sehen uns.
Ja.
Und wenn Daniel irgendwie schräg Richtung Bildschirm guckt, dann ahne ich schon, der sucht gerade was.
Manchmal guckt er aber auf seine Notizen.
Ja, ja, aber er guckt auch gerne auf den Bildschirm. Das spiegelt sich ja dann in der Brille wieder und dann weiß ich, jetzt kommt gleich was. Das wusste ich nicht, dass es einen Schnelltest gibt. Insofern hatten die den wahrscheinlich von Südamerika kommend vielleicht an Bord.
Man muss auch sagen, der Schnelltest wirkt auch erst, sagt aber die KI, also das ist nicht so sicher wie Herr Google, erst 2 bis 4 Wochen nach Infektion. Also insofern ist es für das Szenario am Schiff völlig sinnlos.
Jo.
Wäre höchstens eine Variante, wenn wir merken, Hunter-Virus würde sich in Europa verbreiten, dass man dann sagt, bei Erkältungssymptomen, also wenn es ausbricht, dann teste ich mal, bevor ich mich irgendwie in eine normale Arztpraxis setze oder so. Ja.
Hilft uns hier so gar nicht weiter, aber 2 Faktoren, wenn man die lange Inkubationszeit nimmt und wenn man, wir wissen es ja nicht, aber diese potenzielle Infektion von Mensch zu Mensch nimmt, dann hast du natürlich auf dem Schiff 170 Passagiere plus x Besatzungsmitglieder, die alle potenziell infiziert sein könnten. Also du musst jetzt dafür sorgen, dass die das nicht weitertragen, bevor sie Symptome kriegen. Wenn sie Symptome kriegen, ist es leicht, dann weiß man es. Also die müssen alle getestet werden, alle mit PCR möglichst, um dann wirklich auszuschließen, dass sie es weitertragen. Das wird man jetzt tun.
Ich möchte gerne zu meiner angefangenen Frage nochmal zurückkehren, weil was ich fragen wollte ist, du hast gerade erklärt, dass man verschiedene einzelne Symptome behandeln kann. Wenn man jetzt aber davon ausgehen würde, ich begebe mich vorsorglich, was ja nicht geht, aber angenommen, optimales Ding. Vorsorglich begebe ich mich in eine richtig gut ausgestattete Uniklinik und ich habe die besten Betreuer aus allen medizinischen Fachrichtungen. Ist es dann aber immer noch so, dass ich, wenn ich zum Beispiel älter bin oder vielleicht auch grundsätzlich, dass ich dann immer noch an diesem Virus sterben kann, je nachdem, wie mein Körper darauf reagiert? Oder würdest du sagen, nee, das kriegt man dann auf jeden Fall in den Griff?
Also du hast schon sehr gute Karten, wenn man weiß, was jemand hat. Wer mal weiß, wogegen man vorgehen muss. Ich habe mal einen Fall erlebt, habe ich vielleicht schon erzählt. Das war ganz erschreckend. Wir hatten einen Patienten, der hatte Nierenversagen und kein Mensch wusste, woher. Also wir waren wirklich völlig hilflos. Das war in der Uniklinik in Tübingen seinerzeit. Ich war kein Arzt, ich war Student. Wir standen um das Bett herum. Und in seinem Fall war das so, dass irgendwann die Ehefrau gesagt hat, das ist total komisch, dem ging es doch vor 2 Wochen noch gut. Wir waren in dieser Lodge in Kenia. Sie waren was? Ja, wir waren doch in dieser Lodge in Kenia, das hatte sie aber nie erwähnt. Mhm. Und dieser Mann hatte tatsächlich Malaria und das würde man heute feststellen. Ne? Das ist heute kein Thema mehr. Also das geht einem nicht durch die Lappen. Aber damals war das wirklich noch ein wenig fremd oder so. Und der wäre fast an Malaria gestorben, weil niemand gesagt hat, dass er vorher in Kenia oder jedenfalls im Ausland war. Und hier ist es auch so. Also das Problem ist einfach grippeartige Symptome. Ja gut, grippeartige Symptome, die haben ja nun viele. Wenn du Hunter nicht weißt, dann agierst du auch anders. Aber in diesem Fall, wenn du jetzt auf einer Uniklinik liegen würdest, in deinen noch jungen Jahren und man weiß, was du hast, dann hast du gute Chancen, das auch zu überleben.
Ich habe tatsächlich jetzt viel gelernt in dieser Folge. Also erstens, Hunter-Virus ist nicht das Virus, sondern das ist die Gruppe. Dieses Virus, was die Menschen haben, ist das Andes-Virus und es ist leider viel ansteckender und viel letaler als die anderen Hunter-Viren. Und übrigens wird es, wenn ich das richtig gerade gegoogelt habe, du findest das ja immer gut, vor allem durch die Langschwanz-Zwergreisratte übertragen.
Das dann in Südamerika. Du meinst das Andes-Virus, ne?
In Südamerika. Die Langschwanz-Zwergreisratte. Und das übrigens als kleine Ergänzung, / Mini-Korrektur. In ganz seltenen Fällen werden Hunter-Viren eben doch auch durch den Biss von Nagetieren übertragen.
Mini-Korrektur. Ich weiß nichts über die krankmachende Kraft dieser verschiedenen Virusstämme. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Andes-Virus potenziell tödlicher ist als die Hunter-Viren, die wir hier haben. Mhm. Aber die Konsequenz ist, also beim Reinigen von alten Gebäuden, Gemäuern oder so, wo Nagetiere unterwegs sind, die Konsequenz sollte wirklich sein, Handschuhe und Maske. Und zwar eine richtige Maske, nicht diese Pseudomasken, sondern wirklich diese N95, kosten 1 Euro in der Apotheke oder 1,5, aber sie ist es wirklich wert. Also das wäre meine Konsequenz tatsächlich aus diesem Wissen und aus dem Wissen, dass das auch zum Beispiel in NRW auftritt. Da, wo Mäuse unterwegs sind und ich mache sauber, mache ich möglichst feucht sauber und mit einer Maske.
Okay, und würdest du nach diesen Geschichten erwägen, noch einmal auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen?
Also ich war ein paar Mal auf Kreuzfahrtschiffen und ich entschuldige mich für den ökologischen Fußabdruck dabei. Darüber muss man nachdenken, ernsthaft. Aber ich war ein paar Mal als Referent an Bord, also als Entertainment-Programm. Also ich habe da meine Vorträge gehalten und das ist sehr spaßig, weil du dort dann in der Gruppe von Gauklern unterwegs bist, also die fahrenden Künstler. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also das war wirklich ganz, ganz erfreulich. Und wir saßen dann immer im Zuschauerraum, wenn einer von uns, Ausrufungszeichen, auf der Bühne war, saßen wir immer verteilt im Zuschauerraum und haben immer applaudiert, sodass dann die anderen auch angefangen haben zu applaudieren. Und das hatte etwas ganz, ganz Nettes, Fürsorgliches. Und ich habe es sehr genossen und würde ich das wieder machen, aber selbstverständlich.
So, und dann hätte Magnus auch keine Angst vor dem Andes-Virus, solange bis andere Passagiere anfangen zu husten. Eine Sache noch, auch wenn wir teilweise in dieser Folge leichtfüßig unterwegs sind, die Leute, die dort auf dem Kreuzfahrtschiff sind, speziell die, die erkrankt sind oder sogar die verstorben sind, da haben wir natürlich selbstverständlich Mitgefühl. Wir drücken allen die Daumen, die jetzt noch leben und erkrankt sind oder möglicherweise erkrankt sind und hoffen, dass man das hier auf jeden Fall richtig versteht.
Und wir drücken denen die Daumen, die jetzt einfach Angst haben auf dem Schiff, Passagiere und Crew. Ja, sie könnten infiziert sein. Und die Symptome noch nicht haben und sie könnten sich infizieren. Das Gefühl ist nicht wirklich beneidenswert. Insofern drücke ich die Daumen, dass sie möglichst schnell von Bord kommen auf eine Weise, die verantwortbar ist. Also auf den Kanaren wird es dann ja passieren, dass man dann feststellt, wer infiziert ist oder nicht. Und dass das möglichst schnell geht, denn diese Unsicherheit ist auch ein ganz, ganz fieses Gefühl.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.